Parochiamon, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, du siehst einen geknickten Sozialdemokraten.
Der heute statt Rot-Grün trägt, wie ich sehen kann, unsere Podcast-Hörer natürlich nicht. Grün ist die Hoffnung, Matthias. Wie geht's dir im Inneren nach Andrea Nahles Rücktritt? Also meine These ist ja, dass die SPD ein einziges Ziel hat, den Hamburger SV zu überholen. Der hat, glaube ich, Trainerentlassungszahlen, die noch ein bisschen höher sind als der Wechsel an der Parteispitze der SPD. Aber vielleicht siehst du das ganz anders.
Aber du als Clubfan solltest vorsichtig sein mit solchen Aussagen.
Der Club ist ein Hort der Stabilität im Vergleich zur SPD.
Das würde ich jetzt als allererstes mal bestreiten. Aber egal, es geht ja nicht um den Club und zum Glück auch nicht um den HSV. Über den würden wir ja nicht unbedingt reden wollen, aber es geht um die SPD. Ja, extrem schwierige Situation. Ich glaube, das sieht ganz Deutschland so, was ich, es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass sozusagen die gegnerischen Parteien oder die Mitbewerber im politischen Streit Mitleid zeigen, ja, genau, und hehre Worte über Andrea Nahles verlieren. Dann wird's komisch, finde ich. Und ja, also ich glaube, was man sehen muss, ist einfach so eine definitiv eine Hilflosigkeit. Man sieht keinerlei Licht oder keinerlei Land, wo man sich hinbewegen könnte. Man meandert nach wie vor einfach hin und her, und die Führungsspitze, die ja nicht vorhanden ist, zeigt auch niemand streckt den Kopf raus und sagt, okay, versuch mal diesen Karren aus dem Dreck zu fahren. Es ist aber auch verständlich nach den Dingen, die vorher passiert sind, wobei ich ja ganz ehrlich sage, ich bin kein Fan von Andrea Nahles gewesen. Allerdings habe ich tatsächlich Respekt vor der Aufgabe, die sie auf sich geladen hat. Jedoch, wie sie es angegangen ist und von Baeci über das Singen von Liedern im Bundestag, also wie man sich selber so demontieren kann, schon im Vorfeld sozusagen, da stelle ich mir schon die Frage, wie man dann glaubt, dass man in dieser Republik ernsthaft bei den Wählern gut ankommen kann. Das ist, glaube ich, ja kein Problem. Ich denke, sie ist fleißig, sie ist wirklich jemand, was Merkel gesagt hat, ein feiner Kerl, also das ist sie definitiv, ein feiner Charakter, hat sie, glaube ich, gesagt. Das ist sie, glaube ich, tatsächlich. Und sie ist Sozialdemokratin durch und durch.
Für mich ist ja Andrea, halt nicht. Für mich ist Andrea Nahles der Michael Köllner der Politik. Der ehemalige Clubtrainer war immer davon überzeugt, dass sein Team eine gute Performance abgibt, hat sich von den Krisen, vom Umfeld sozusagen, nie beeindrucken lassen. Stand aufrecht am letzten Tabellenplatz und hat gesagt, alles wird gut, konnte jedem Spielzug noch was Positives abgewinnen und war dann irgendwie doch überrascht, dass er gehen musste. Und ja, Nahles hat natürlich gehen müssen. Also so.
Du hast es prophezeit. Und du hast es am Europawahlabend in deinem Kommentar schon gesagt, das ist das Ende von Nahles. Ich habe damals gedacht, du wagst dich ein bisschen weit, lehnst dich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber du hast recht behalten. Also es war einfach die innerparteiliche Kritik, aber auch was von außen eingeprasselt.
Ja, aber es waren ja zwei Nackenschläge. Erstens, dass die Grünen wirklich national die SPD nicht nur überholt haben, das war ja kein knappes Rennen, die haben die SPD abgehängt, auf Platz 3 verdrängt. Meine These, das wird ganz, ganz schwierig, wieder den zweiten Platz im deutschen Parteiensystem zu erobern für die SPD. Und der zweite Fakt, für die weitwunde Seele der SPD mindestens so schlimm, Bremen nach 73 Jahren SPD-Herrschaft. Mag sein, dass die SPD da weiter mitregiert, aber erstmals nicht die stärkste Kraft in einem Urbundesland der SPD, nur eine Stadt, keine Frage, Bremen, Bremerhaven, trotzdem, das ist Kerngebiet der Sozialdemokratie gewesen, muss man sagen, ne? Und dafür muss dann schon die Chefin Verantwortung übernehmen, hat sie ja auch getan, und sie hat für meinen Geschmack erstaunlich lang gebraucht, mit einer kleinen Wolte sich nochmal als Partei oder als Fraktionsvorsitzende, sorry, bestätigen zu lassen. Da war aber dann der innerparteiliche Druck, das ist ja auch genauso kommuniziert worden, offenbar so groß, dass es einfach kein Zurück vom Zurück mehr gab, und ja, jetzt ist er weg, und für mich ist das Schlimme ja, und es ist wirklich schlimm, man sehe es mir nach, und ich kenne den Mann auch nicht, aber ich finde es ganz schlimm, Thorsten Schäfer-Gümbel, einer von
du
drei.
Du kennst ihn nicht, aber du findest es schlimm, das ist natürlich.
Ja, weil ich kenne ihn medial, und der ist für mich so ein Sozialdemokrat. Ich kann das gar nicht mal so gut begründen, da mache ich mich auch angreifbar als Journalist, aber das ist genau der Typus von Sozialdemokrat, wo ich persönlich jetzt nicht glaube, dass die Zukunft der Partei darauf sozusagen fußen kann. Da kann ich jetzt einer Manuela Schwesig schon deutlich mehr abgewinnen, auch einer Malu Dreyer. ich sehe es wie du, die SPD muss jetzt mal sozusagen auf die Regenerationsbank. Natürlich ist jetzt auch das Ende der Großen Koalition vielleicht formell noch nicht beschlossen, aber es ist eingeläutet. Es wird nicht mehr allzu lang gehen, dieses Bündnis. Ist auch gut so, die SPD ist ja völlig hilflos in der Merkelschen Umarmung. Da geht sie noch gar unter, da muss sie raus. Und dann wird spannend sein, welchen Weg die SPD wählt. Ich habe gestern mich unterhalten mit einem politischen Beobachter, der mich auf den Weg der SPD in Dänemark hingewiesen hat, die ja so eine Mischung aus sozialer Gerechtigkeit und durchaus populistischen, wenn nicht gar fremdenfeindlichen Tönen anschlagen, damit recht erfolgreich waren bei den jüngsten Wahlen. Also ich hoffe mal, dass sowas ein Ausschlusskriterium für die hiesige SPD ist, aber es muss einen Mehrwert programmatisch geben. Die soziale Gerechtigkeit allein, die wird nicht reichen. Von links wird die SPD von den Linken sozusagen erdrückt. Von der Mitte von den Grünen. Der Korridor dazwischen wird immer schmaler. Man kann das so weitermachen, aber dann kann man sozusagen das eigene Grab mal beginnen zu schaufeln. Und da hoffe ich mal, dass der SPD was einfällt.
Ja, ich sehe es ein bisschen, ich sehe es noch nicht ganz so dramatisch, aber ich sehe es genauso wie du im Sinne dessen, raus aus der Großen Koalition kann oder muss die Chance sein oder ist die einzige Chance. Nicht, weil die so schlecht arbeiten würden, sondern weil es wirklich für die SPD nicht zu verkaufen ist, auch die Erfolge nicht zu verkaufen sind.
Aber Matthias, war vorher klar, haben ganz viele jetzt, nicht mich, ich bin da ein wirklich viel zu kleines Licht, aber viele Journalisten, die auf der nationalen Ebene agieren, einen Namen sich sozusagen erschrieben haben, haben davor gewarnt. Politikwissenschaftler haben gesagt, SPD, wenn er das macht, das wird für euch ein verdammt schwieriger Ritt. Und dann hat die SPD sich ja über eine Mitgliederbefragung, du warst ja auch einer der, der Befragten als Parteimitglied, eine Mehrheit geholt, die hat man dann bekommen und es wurde immer mit der schönen Staatsräson begründet, wir müssen sozusagen jetzt den Dienst am Lande leisten. Man kann den Dienst am Lande so leisten, ja, aber das, was dann wirklich herausgekommen ist, da hat man schon einen verdammt hohen Preis bezahlt als Sozialdemokratie.
Ohne Zweifel. Ja, das Ergebnis war beim zweiten Mal aber auch so wie bei der ersten Befragung damals. Also ich glaube, es ist scheinbar so, dass eine Mehrheit der SPD-Mitglieder dann doch an der Macht hängt ein Stück weit. Ja. Der Spruch, du kannst nur was verändern, wenn du mitregierst, der zieht natürlich auch immer noch bei etlichen. Ja, aber die warnenden Stimmen waren natürlich vorhanden. Aber wäre es jetzt klüger gewesen, die Parteiführung hätte Nein gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass ich einfach die Dinge noch ein ganzes Stück verschoben haben, nämlich mit der Klimadebatte, Klimaschutzdebatte, und das hätte die SPD auch in der Opposition vollkommen eingeholt und sie hätte auch keine Antwort drauf gehabt. Ja. Also wenn man sich anhört, wie, ich will nicht sagen hilflos, aber es ist schon ein Stück weit Hilflosigkeit, wie man agiert, zeigt sich in der Großen Koalition. Man will ja noch ein Gesetz verabschieden im September, aber CO2-Steuer als Stichwort fliegt einerseits der SPD auch ein bisschen um die Ohren, andererseits, und deswegen finde ich, ist das schon ein spannender Aspekt, was kommen wird, wenn die Grünen jetzt irgendwann mal mit an die Regierung kommen werden, und das ist absehbar, dann wird man ja sehen, wie viel bleibt von dieser Grünen, ich nenne es jetzt mal Rhetorik, und das meine ich nicht despektierlich, sondern ich meine es einfach, im Moment tut man sich ja leicht, indem man sagt, wir stehen für die Klimaschutzziele, die jungen Menschen sagen, wählt nicht CDU, wählt nicht CSU, wählt nicht SPD, wählt die Partei, die für unsere Zukunft steht, das sind dann die Grünen, aber sie müssen das natürlich dann auch erstmal beweisen, und dann wird man sehen, wie reagiert zum Beispiel eine bundesdeutsche Bevölkerung, wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird, gelingt es dann wirklich so intelligent, wie es ja immer angekündigt wird, dass es den kleinen Mann nicht belastet, glauben ja auch wenige dran, dass es so sein wird. Ich persönlich glaube dran, ich bin auch für eine CO2-Steuer. Aber da muss die SPD noch ihren Weg finden und die Grünen müssen beweisen, dass sie sozusagen Ökologie und Ökonomie einigermaßen zusammenbringen.
Da hast du recht, aber darauf zu warten, dass die Grünen sich in eine Regierungsbeteiligung abnutzen, das wäre für die SPD, finde ich, der denkbar schlechteste Ratschlag. Ja, es wird so sein, dass die Grünen spätestens dann federn lassen müssen und werden, wenn es an die Umsetzung geht, tut man sich in der Opposition tatsächlich leichter. Nur ich glaube, dass der Rückhalt der Grünen bei den jüngeren Wählerschichten so massiv ist, weil die einfach das Thema sehr glaubwürdig besetzt haben. Das ist ja in der grünen DNA sozusagen drin, Nachhaltigkeit auch beim Thema Klimawandel ist da angelegt, ohne dass es das Thema von Beginn an der Grünen Partei gegeben hätte. Aber es ist sozusagen innerlich stimmig. Bei der SPD ist es überhaupt nicht stimmig. Ich erinnere wieder an mein Lieblingsbeispiel, den Kohleausstieg. Da ist die SPD hin und her gerissen zwischen einer Klientelpolitik, also sozusagen für die verbliebenen wenigen tausend Kumpels hat man quasi das Ökogewissen geopfert. Kann man machen, ist aber strategisch, finde ich, saudoof.
Ganz naja, offen. Aber wenn ich es mal andersrum sehe, bei diesem Kohle, ich will den auch nicht verteidigen, also ja. Ich kann immer unterschreiben, ja, ich finde, dieser Zeitrahmen ist irre, ja. 2038, genau. Bin ich völlig bei dir, aber letztendlich waren die Umweltschutzverbände auch hier mit am Tisch gesessen, man hat versucht einen Kompromiss, und Kompromiss genau. Ist in dem Fall, auf Deutsch gesagt, scheiße, ja. Der ist aber gefunden worden. Und jetzt ist eigentlich, die SPD ist ein Teil des Problems, aber das größere Problem sitzt doch eigentlich eher bei der CDU, und ja, zwar natürlich. In den neuen Bundesländern, klar. In den Braunkohlerevieren. Und dann möchte ich mal sehen, da sind die Grünen ja auch sehr, sehr schwach nach wie vor in den neuen Bundesländern. Und warum, also was ist, eine Erklärung wäre ja auch, die AfD sagt, Leute, so können wir, das geht nicht, wir werden weiter abgehängt, die machen unsere Industrie kaputt, das verfängt dort. Die CDU nähert sich der AfD an, indem Kretschmer sagt, also Leute, wir reden über eine Klimasteuer, vergesst das alles einmal, sondern wir müssen dafür sorgen, dass bei uns die Leute eine Arbeit haben.
Aber ich spreche hier mit einem typischen Sozialdemokraten, der sofort bei der Ursachenforschung bei den Grünen ist, die künftig Probleme kriegen, bei der CDU, die jetzt schon Probleme hat, bei der AfD, die profitiert von
den Problemen. Die SPD hat so viele Probleme, da brauchen wir noch gar nicht mehr drüber reden.
Die SPD braucht endlich eine Programmerneuerung, das ist glaube ich, der springende Punkt. Die braucht gar keine Köpfe. Also insofern, man sehe es mir nach, Schäfer-Gümbel ist dann vielleicht doch nicht so relevant. Der geht ja wieder, das ist die gute Nachricht. Er will es ja auch nur kommissarisch machen, genau. Wie die anderen beiden auch. Es wird sich ein Parteivorsitzender oder eine Vorsitzende finden.
Glaube ich, da kommen Namen zum Tage, ja, genau, die überhaupt nicht.
Die sind spannend, aber der Kopf, der wird es allein nicht richten. Die SPD braucht wirklich eine Rundum-Erneuerung, und meines Erachtens braucht sie die ziemlich rasch. Ich erinnere mal ans Schicksal der französischen Sozialisten. Die waren mal ganz, ganz groß. Die haben einen Präsidenten, der hieß Mitterrand, gestellt. Die haben einen weiteren Präsidenten, der hieß François Hollande, gestellt. Die sind jetzt weg. Die sind implodiert. Durch Macron sozusagen wurden die weggefegt. Das war früher eine ganz große politische Kraft. Ich habe mal in Frankreich studiert, vor 3 Jahrzehnten, da waren die Sozialisten und die Kommunisten immer so knapp dran, eine Mehrheit zu kriegen. Die spielen keine Rolle mehr im Parteiensystem. Aber auch die Konservativen
hat es endlich zerbröselt. Also genau. Im Prinzip hat sich die politische Landschaft ist wirklich umgepflügt worden. Genau. Naja, ich sag's einmal andersrum, und das ist nicht defätistisch, aber wenn es denn so sein soll, dann soll es so sein. Also ich sehe im Moment die ganz großen Themen, wo sich eine SPD platzieren kann, sehe ich auch nicht unbedingt. Also wir haben das Thema Altersarmut, diese Grundrente hat man der SPD jetzt auch nicht abgenommen. Geht aber in der Koalition, ist klar. Ich kann nicht 14 Tage vor einer Europawahl sagen, okay, wir machen jetzt Grundrente.
Ich muss halt vor allem in den Koalitionsvertrag schauen, den ja die SPD auch mit unterschrieben hat. Da ist halt dieses sozusagen bedingungslos und ohne Prüfung, steht halt so nicht drin. Und da tut sich doch die Union dann ziemlich leicht, sich darauf zu berufen, auf einen bestehenden Vertrag. Also das sind so Sachen, das sind so handwerkliche Schnitzer, wo ich mir denke, mein Gott, warum tut man sowas als ein Akteur, der ja nun wirklich über Regierungserfahrung verfügt. Also das ist eine ziemlich einfache Nummer für den Kontrahenten oder Koalitionspartner, je nachdem, wie man momentan die Union bezeichnen will. Also ich bin gespannt, weil die SPD halt drauf und dran ist, Kredit zu verspielen. Da sind wir dann ganz auf der unteren, auf unserer Ebene, auf der kommunalen. Es stehen Kommunalwahlen in Bayern 2020 an, und da muss man nur wirklich jetzt keine prophetischen Gaben haben. Das wird für die SPD ein weiteres schmerzhaftes Erwachen geben. Da werden ganze Städte wegbrechen, was die Oberbürgermeister-Situation anbelangt. Stand Juni 2019 kann sich ja alles noch ändern, aber aus heutiger Sicht sehe ich da keine Anzeichen dafür. Da werden Mehrheiten in Stadträten, die es immer noch gibt, oder mindestens den Nimbus stärkste Fraktion zu sein, reihenweise weg sein. Also das wird eine ganz, ganz schwierige Situation, und es war ja für die SPD gerade hier in Bayern, schwieriges Umfeld mit einer dominanten CSU, immer so der letzte Rückzugsort, die Stärke im Kommunalen. Also da habe ich wirklich Angst, also weil ich das auch problematisch empfinde.
Zumindest in einigen Großstädten, also spielst du jetzt auf Nürnberg, Fürth, Erlangen an. München. Klar, München, genau. Also das sind so die Leuchttürme, die noch dastehen. Ja. Aber in München hat man ja gesehen, okay, dann diese städtische Klientel, die sich wirklich dann den Scharen, den Grünen zuwendet. Ja. Also muss man jetzt für die SPD als negativ sehen, aber für die Grünen und vielleicht für die Entwicklung von solchen Kommunen wird es auf jeden Fall spannend. Nicht, dass ich den Grünen da überhaupt nichts zutraue, ganz im Gegenteil, die haben ja auch in rot-grünen Bündnissen oder auch in schwarz-grünen Bündnissen bewiesen, dass es überhaupt kein Problem ist, mitzuregieren, sondern es wird spannend, wie dann diese wirklich massiven Probleme, die dieses Land hat, wie die angegangen werden, weil dann sind ja die Pole wahrscheinlich sitzen ja dann wirklich die Pole an einem Tisch, nämlich CSU respektive CDU und die Grünen, die beim Thema Klimaschutz diametral sich gegenüberstehen. Und
ja, aber beim Thema Klimaschutz, Matthias, da gibt es doch keine Variante. Es gibt doch kein, da gibt es kein Ja, Aber. Also das spiegelt uns doch nicht bloß das Wahlverhalten der jüngeren Generation wider. Wir machen unsere Umwelt kaputt. Das hat, glaube ich, der Letzte, von Donald Trump mal abgesehen, inzwischen kapiert. Einige AfDler haben es auch noch nicht ganz verstanden. Aber der Rest der Welt beginnt zu verstehen, dass wir sozusagen unseren eigenen Ast absägen. Und da kann ich doch nur, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, als politische Kraft sagen, okay, ich habe es ein bisschen spät verstanden, aber ich tue es. Da erinnere ich an unseren Lieblingsministerpräsidenten Markus Söder, der hat es kapiert.
Ja, er mag es kapiert haben, aber in der Umsetzung, wenn wir dann über Themen reden, also wenn es wirklich sehr konkret wird, haben wir im Moment auch noch nichts in der Hand. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber du hast recht im Sinne dessen, er hat einigermaßen glaubwürdig, zumindest nach außen verkaufen können. Ja, habe in dem Fall, ich habe den Schuss gehört, genau, und ich habe mich verstanden. Auch verändert, ich habe verstanden. Genau. Bei der SPD muss man sagen, man hat immer wieder betont, man hätte den Schuss gehört, und es gibt kein Weiter-so und es ist halt ein Weiter-so draus geworden. Das gilt aber sicherlich auch für die CDU im Moment so.
Klar.
Was mir noch ein bisschen fehlt, ist aber wirklich, wie sollen die nächsten konkreten Schritte aussehen, wenn du sagst, naja, der Letzte hat's kapiert, von den Mehrheitsverhältnissen in Deutschland her, das spiegelt sich dann noch nicht wieder. Die CDU verliert, die CSU verliert, die SPD verliert dramatisch, die Grünen gewinnen dazu, aber die Grünen haben jetzt auch nicht, sind nicht die Mehrheitspartei.
Nee, die haben ein Fünftel der Wählerschaft, derjenigen, die zur Wahl gehen, muss man immer sagen, die ihre Stimme abgeben. Davon ist ungefähr ein Fünftel bayernweit wie bundesweit bei den Grünen. Bemerkenswert, weil es die Partei ja vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht gab und die nur wirklich kontinuierlich aufgestiegen ist mit einem sehr starken Anstieg bei den letzten Abstimmungen. Nur nochmal, wenn man reinschaut, wer wählt wen. In der jungen Alterskohorte haben die Grünen Stimmenanteile von 30-40%, auch jetzt hier auf die Stadtteilebene in Nürnberg projiziert. Wir haben Stadtteile in Nürnberg, St. Johannes ist einer, urban geprägt, tendenziell von Menschen bewohnt, die jetzt weniger auf ihren SUV Wert legen, sondern vielleicht Mobilität anders definieren. 40% Wähleranteil Grün. Und wenn man es weiterdenkt, das sind die Gesellschaftsschichten, die momentan noch nicht den Ton angeben. Deswegen ist es auch nur ein Fünftel. Aber das sind die, die eine Zukunft haben. Ich glaube nicht, dass im Bereich der 18- bis 25-Jährigen momentan viele Unions- und SPD-Wähler nachwachsen. Und da würde ich jetzt mal als Partei ein Problem sehen.
Da hast du vollkommen recht. Ja, und dann bleibe ich auch etwas ratlos zurück, weil die Themenpaletten sind besetzt. Die Konservativen haben, Jugendlichen, jungen Konservativen haben trotzdem ihre Heimat bei der CDU/CSU und hoffentlich nicht bei der AfD. Und das schaut auch so aus, als würde das funktionieren. Das ist natürlich dann, wenn man die auch bei der Jugendwahl, die jetzt wieder stattgefunden hat, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann liegt halt die CSU bei, weiß ich nicht, 15% oder 16%. Die SPD liegt dann deutlich unter 10 und die Grünen explodieren in Richtung 30-40%. Ja, ist richtig, aber dann ist die Frage, wo sind die anderen Themenpaletten, wo du überhaupt noch Unterschlupf finden kannst, weil die Grünen scheinen ja in einem relativ breiten Spektrum das abzudecken, was 18 bis 50-Jährige im Moment.
Treffendes Lebensgefühl. Relativ großen Wählerschicht, eine relativ jungen, und das ist natürlich ein Thema, wenn sie da dranbleiben und momentan, also es gibt ja noch keine Anzeichen, muss man auch immer sagen, dass die Grünen abheben. Personenkult ist der Partei, finde ich ganz positiv, ja ziemlich fremd, trotz ihres charismatischen Anführers, der nur wirkliches Zeug hätte. Aber da versucht man ja immer am Teppich zu bleiben. Wenn das weiterhin gelingt, wenn sie weiterhin eine gute Mischung aus Inhalten und Figuren haben, dann können die wirklich eine glorreiche Zukunft haben. Und ich finde es auch nicht schlimm, genauso wie du, wenn ein Parteisystem sich verändert. Das ist der Gang der Dinge. Wir sind ja selber als Medium betroffen. Unser Ausgabekanal Print, der wird wahrscheinlich auch nicht die Zukunft haben, die wir uns dafür wünschen würden. Wir sind eher auf dem digitalen Bereich angewiesen, müssen da erstmal lernen, was da gefragt ist, den User kennenlernen. Für uns genauso ein Wandel, den gibt es im Parteiensystem auch. Nur, was ich nicht verstehe, dass die SPD, um darauf nochmal zurückzukommen, sich sozusagen immer noch damit auffällt, irgendwie die innere Seelenhygiene vor einer programmatischen Erneuerung zu sehen. Also ich erkenne in der SPD, wenn ich mit Menschen aus der SPD spreche, ich erkenne nicht die Bereitschaft, mal wirklich Tabula Rasa zu machen. Das ist immer noch so eine Mischung aus Selbstmitleid, Mensch, sind die gemein, die da draußen. Da gab es ein paar Stimmen nach der Wahl, die fand ich, also das hat mich wirklich entsetzt. Mhm. Der SPD-Spitzenkandidat, ich glaube, in Bayern für die Europawahl, ein Herr namens Donhauser, kann das sein, aus Fürth stammend.
Der Matthias Dornhuber.
Matthias Dornhuber, danke. Mhm. Der hat gesagt, also ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, ich habe das Zitat nicht parat. Ja, also eigentlich war programmatisch ja alles richtig. Die Wähler haben es bloß nicht verstanden. Also boah, das sind natürlich Standpunkte, wo ich sage, huiuiui. Also das ist wie wenn ich als Chefredakteur hier sage, ja, also eigentlich müssten die Auflagen steigen. Wir haben einen Relaunch hingelegt, ja. Aber die Kunden haben das die jetzt nicht verstanden. Kapiert. Die kaufen jetzt nicht so in der Anzahl, wie ich mir das wünschen würde. Also, kann man machen, aber löst ein Problem nicht.
Wir steigen von der Europawahl, weil... steigen wir jetzt mal hinab, nochmal in die Kommunalpolitik, weil dann würde ich dich auch ganz konkret fragen wollen. Machen wir mal ein konkretes Beispiel, das auch bei uns heute, also heute ist Dienstag, was wir heute in den Nürnberger Nachrichten lesen können. Sehr umfangreicher Artikel von dem Kollegen Alexander Brock, der sich mit Abschiebeflügen beschäftigt, die zukünftig auch vom Nürnberger Flughafen stattfinden können oder auch stattfinden werden. Und da wird ja Uli Mali zitiert, der sagt, ja, Abschiebeflüge sind wohl auch notwendig, weil ja nicht alle 100% Asylbewerber Asyl hier bekommen. Aber er sieht Afghanistan nicht als ein Land ab, in das an, was in das abgeschoben werden könnte oder sollte. So, Nürnberg, Stadt der Menschenrechte, hängt sich dieses Schild um, vergibt auch den Menschenrechtspreis. Die SPD schmückt sich auch mit diesen Dingen, die sie getan hat. Die Stadtgesellschaft, Thema von Uli Mali und der Nürnberger SPD, erfolgreich. Ja, so und jetzt, was werden die Grünen sagen? Die Grünen, bei den Grünen ist natürlich der Aufschrei. Die sagen, geht ja gar nicht. Das darf man nicht tun, das ist menschenunwürdig. Und ich glaube, viele Menschen hier in Nürnberg, die jetzt eher linksliberal stehen, die werden sagen, ja, die Grünen haben recht. Warum macht dieser SPD-Bürgermeister bei diesem unwürdigen Spiel mit? Also was kann die SPD an der Stelle überhaupt noch richtig machen? Bei der CSU ist es einfach. Die sagen, wir sind dafür. Klar. Das ist richtig, das ist notwendig. Sie bedienen ihr Klientel. Ja. Die SPD bleibt wieder in diesem unentschlossenen Niemandsland stehen. Genau. Und,
wobei ich da ja finde, dass, also du hast das gut beschrieben, da kann aber der SPD ja eigentlich niemand irgendwas draus drehen. Über die Frage Abschiebungen, konkret die Umsetzung. Über den Rahmen entscheidet die Bundespolitik, über die Umsetzung die Landespolitik. Bayern wird regiert von einer CSU-Freie Wählerkoalition, die grundsätzlich dem Thema, ich sag's mal, ganz wertneutral aufgeschlossen gegenüberstehen. Bisher wird vom Flughafen München abgeschoben. Jetzt gibt's eine Anfrage, mehr ist es bisher nicht, an den Flughafen Nürnberg, ob dort auch die Strukturen vorhanden wären, um Abschiebeflüge umzusetzen. Dem ist offenbar so, nach allem, was zu hören ist, offiziell sagt da keiner irgendetwas Brauchbares. Und der Oberbürgermeister dieser Stadt, immer noch SPD, Ulrich Mali, sagt, ja, verweist auf die Gesetzeslage und verweist, finde ich, mit seiner Parteibrille doch total berechtigt, sehe ich ja genauso, Afghanistan ist ein problematisches Land.
Aber das reicht doch den Leuten heute nicht mehr. Mali, also wenn ich Wähler wäre, erwarte ich klare Kante.
Kann aber nicht. Mali ist Vizeaufsichtsrat des Flughafens. Genau. Da wird er genau diese Position einbringen. Und ich glaube, da geht es ihm jetzt weniger darum, dass der Flughafen mehr Passagiere braucht. Also dürfte jetzt in dem Fall tatsächlich keine Rolle spielen, der Aspekt. Aber Vizeaufsichtsratschef heißt, es gibt 50-50 Gesellschafteranteile. 50% können dem Land, 50% gehören der Stadt an diesem Flughafen. Also Mali, andersrum, wird keine Mehrheit in dem Aufsichtsratsgremium finden.
Ich finde es sehr schön, dass du jetzt in der Rolle bist, dass du mir erklärst, warum die SPD so ist, wie sie ist.
Naja.
Nein, natürlich nicht ganz genau. Aber das ist doch genau das Dilemma, das beschreibst du doch wunderbar. Die Menschen, die jetzt, wie gesagt, eher links stehen, erwarten da eine andere Haltung. Klar. Die kann Uli Mali gar nicht ein. Mir ist das alles logisch.
Er hat es ja artikuliert.
Das reicht aber den Leuten nicht mehr.
Ja gut, aber mehr kann er tatsächlich in seiner Position nicht machen. Er kann sich öffentlich hinstellen, aber da ist Mali, finde ich, ein viel zu integrer, in einem sehr, sehr positiven Sinn jetzt gemeint, Politiker, der weiß genau, ich mache mich doch nicht lächerlich und stelle mich jetzt in den Stadtrat und wettere gegen die Abschiebeflüge, wenn ich genau weiß, dass das zuständige Landesamt für Asyl, das ist die Behörde in Bayern sozusagen, die derartige Anfragen stellt, das auf der Liste hat. Vielleicht gibt es ja, das ist dann eher wieder die elegante Lösung, da würde ich jetzt mal jemand wie Mali, der über die nötige Intelligenz verfügt, unterstellen, dass er da auch schon seine Finger ausstreckt. Vielleicht gibt es ja strukturelle Probleme am Nürnberger Flughafen, warum das nicht geht.
Okay. Ja, befriedigt mich nicht ganz die Antwort, aber kann es auch nicht, weil es, glaube ich, wirklich ein Taktieren, natürlich ist es auch ein Taktieren, naja, und das sind wir auch beim Thema Klimaschutz, also Nürnberg tut ja da auch viel, den fliegt dann auch was um die Ohren, wenn du halt irgendwo ein Naturschutzgebiet zusätzlich ausweisen willst, wenn du bestimmte Korridore schaffen willst.
Erlangen hat den Klimanotstand ausgerufen,
genau, und
Nürnberg nicht.
Die rufen den Klimanotstand aus und gleichzeitig wird ihnen natürlich auch vorgeworfen, was macht ihr da faktisch dann in eurer Stadtpolitik. Es ist schon nicht so ganz einfach, wie es dann immer ausschaut, aber das wissen wir ja als Journalisten sowieso und wir versuchen es ja tagtäglich auch unseren Lesern und Usern
zu erklären, muss man sagen. Also Politik ist nicht einfach, Politik ist vor allem nie schwarz-weiß, es ist immer der Riesengraubereich dazwischen, es ist immer der Kompromiss und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber dennoch gibt es ein paar Sachen, wo ich mir denke, da würde ich es anders machen, das darf ich ja auch sagen.
Das darfst du sagen, du hast, denke ich, auch recht. Ich habe am Sonntag noch Anne Will, vielleicht um das noch abzuschließen, das Thema beim Reinschauen, Luisa Neubauer, eine der Aktivistinnen von Fridays for Future, war dort eine sehr sympathische junge Frau, Mitglied der Grünen, das hat jetzt aber da mal gar nichts zu sagen, aber die hat auch mit diesem einen Thema, wo sie ganz konsequent, vehement, immer wieder drauf rumgeritten ist, hat es einfach in die Runde geworfen und gesagt, Leute, das ist das Thema, das muss über allem stehen, alles andere könnt ihr jetzt erstmal vergessen. Die kriegt riesen Applaus im Studio und es sind jetzt wahrlich nicht nur junge Menschen in diesem Studio und du siehst, dass Norbert Röttgen von der CDU und Olaf Scholz von der SPD, wie hilflos sie letztendlich dann drum eiern müssen, weil sie letztendlich Sachpolitik versuchen zu vermitteln. Das funktioniert aber in dem Fall nicht mehr, weil das andere hochemotional rüberkommt und auch glaubwürdig ist. Und Politiker müssen immer sagen, naja, wir müssen das betrachten, wir müssen das sehen und wir haben doch schon viel unternommen. Das glaubt ihnen sowieso keiner. Alle glauben, sie haben zu wenig unternommen. Zum Teil haben die mir fast ein bisschen in dem Fall leid getan, dann noch flankiert von zwei sehr guten Journalistinnen von der Welt und von der Süddeutschen Zeitung, die richtig in die Zange genommen haben. Und das zeigt dann auch ein bisschen so, wie Politiker dann auch Getriebene sind und letztendlich die SPD in dem Fall fast immer die falschen Entscheidungen getroffen hat.
Aber das ist ja immer so, die Emotion schlägt, die nüchterne Sachlichkeit. Es gibt wirklich keinen Grund im Leben, warum ich Clubfan sein sollte, keinen sachlichen. Gibt es viel attraktivere Vereine. Ich bin es trotzdem, weil die Emotion, der Glaube, die Leidenschaft gewinnen gegen die Vernunft in meinem Köpflein.
Um jetzt zu sagen, dass der Club die Grünen der Bundesrepublik sind, das wäre, glaube ich, etwas vermessen. den Ruf hat uns auch Freiburg wahrscheinlich inzwischen schon abgelaufen, ob das jetzt immer so stimmt oder nicht. Aber
ein schönes Image.
Schönes Image, genau. Genau, der Club bietet jetzt, glaube ich, aber zum ersten Mal, was ich heute gehört habe, Führungen auch in Richtung Reichsparteitaggelände an. Also man setzt sich jetzt irgendwo auch mit der Geschichte Nürnbergs ein bisschen auseinander. Also mal schauen, der neue Sportdirektor, die neue Führungsspitze, was da alles noch kommt. Alte Heroen sollen zurückgeholt werden zurückgeholt. Fangen wir mal sozusagen mit den Alten an, die wir uns holen und dann nächstes Jahr räumen wir Stuttgart, Hamburg,
wir sind ja
Wien,
heute,
Wiesbaden.
Heute im Podcast der Analogien zwischen Sport und Politik. Aha. Das heißt quasi, dass die SPD jetzt Gerd Schröder reaktiviert.
Wahrscheinlich Gabriel zurückholt.
Gabriel zurückholt.
Schröder, wen hätten wir noch da hinten?
Das neue Tandem, Ecke. Wen gibt es noch, der so in den Ausklingbecken, in den politischen, gerade die letzten Schwimmzüge.
Ich glaube, am liebsten würden sie Helmut Schmidt sozusagen irgendeiner Form wieder aus dem Grab rausholen und sagen, geh du voran. Willy Brandt ja sowieso.
Renate Schmidt in Nürnberg. Also wir haben ja wirklich ein paar, also ganz verdiente ehemalige Spitzen, Genossinnen und Genossen und vielleicht ist das die Rettung.
Und beim Club gehen ja diese alten Heroen, wenn ich das richtig verstanden habe, ins Nachwuchsleistungszentrum, um dort als Trainer zu agieren. Also das würde wieder zur SPD wunderbar passen. Also wir haben die Lösung. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde reden müssen, aber jetzt haben wir für die SPD die Lösung
unbedingt
gefunden.
Und im Max-Mollock-Stadion, also gibt's ja die Blöcke, die sind nach Altspielern benannt. Neuerdings, der jüngste ist, glaube ich, der, wenn ich es recht im Kopf habe, der Pinola-Block. Dann gibt es Lucky Müller und so weiter, die ganzen Altspieler. Vielleicht ist das für die SPD auch eine Lösung, dass man so...
Im Willy-Brandt-Haus könnte man ja zumindest mal die einzelnen Sektoren irgendwie noch und Leute dann reinnehmen.
Schröder-Etage. Ja. Also es wird...
Wir versprechen unseren Zuhörern, dass wir bis nächste Woche das Konzept ausarbeiten. Wir müssen einen Businessplan natürlich machen. Wir müssen, was müssen wir alles inzwischen tun? Wir müssen die User Journey dann ein bisschen betrachten.
Und wir müssen aus den flüchtigen Usern loyale Kunden machen. Wenn uns das gelingt,
dann ist sowohl für die SPD
den Aufwind verspürt,
als auch für die Verlagsbranche alles wieder gut.
Genau. Wobei nächste Woche sozusagen wieder mal ein Fake ist. Wir Journalisten neigen ja zu Fake News, wird uns manchmal unterstellt. Ich zumindest bin dann weit weg auf der WLAN-freien Alm im Großalltal
und unglaublich.
Kann nicht mal hören, mit wem Matthias Obert den nächsten Podcast spricht.
Und ich werde es natürlich wie immer ihm nicht vorher verraten. Ja, genau. Sondern damit ein kleiner Überraschungseffekt bleibt und da ja wirklich, und das ist, ich glaube, das ist dein einziger Urlaub, wo du so richtig abgeschieden
bist. Das ist der einzige richtige, genau.
Das heißt, du kannst mir auch nicht dazwischen funken.
Ja, so ist es, genau.
Weil ja auch jeder weiß, der Chefredakteur empfängt seine Befehle normalerweise von Frau Merkel und die werden dann natürlich auf die weiteren
Untergebenen weitergegeben.
Genau.
Und das gerne via WhatsApp, kurz und knapp, aber ich kann ja keine versenden ohne WLAN.
Das heißt, nächste Woche gibt es einen überraschenden Gast und niemand kann ihn mir verbieten. In diesem Sinne wünschen wir euch alle noch eine wunderbare, schöne, heiße Woche. Rock im Park Wochenende.
So ist es.
Da bist du schon weg, ne?
Ich bin weg, aber ich weiß zwei meiner Söhne, meine beiden erwachsenen Söhne dort und bin immer froh, wenn die wieder rauskommen ohne Schäden.
Ja, also bleibt uns gewogen. Wir hören, also den Chefredakteur hört ihr erst in 14 Tagen.
Nein, in 3 Wochen.
In 3 Wochen, genau, in 3 Wochen hört ihr ihn wieder.
Standesgemäß wie immer Pfingsten, dann noch eine Woche am Brombachsee zelten.
Ah,
also da kannst du natürlich kommen, Matthias, zu einem See-Podcast.
Das wäre echt eine Überlegung.
Das ist die Überlegung, die wir hier jetzt in die Welt setzen und
genau,
wir uns unter Druck setzen. Wir machen den See-Podcast.
Und zwar auf einem dieser schwimmenden Häuser oder sonst was.
Oh ja, da muss nur die Technik möge sich schon mal wappnen. Und das.
Meine Kolleginnen und Kollegen der Online-Redaktion werden es mit Schrecken hören, was wir vorhaben. Aber das ziehen wir durch.
Da gibt es eine Galeere. Da können ja alle rudern und wir sind ja sozusagen die Protagonisten. Wir lassen uns auf die Insel rudern.
Wir trommeln. Das genau. Ist eine super Idee. Also diese Pfingstferien sind durchgeplant. Wir gehen nicht mehr. Euch eine schöne Woche. Wir hören voneinander. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.